Krimis schreiben, ein Traumberuf. Eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlagers Petra Weber in Köln. Unser heutiger Gast, Rita Hamp, Krimi-Autorin AD aus Baden-Baden. Haben Sie auch schon mal sonntags nach dem Tatort gedacht, tja, das hätte ich früher besser gemacht? Oder ein Buch in die Ecke geworfen, weil Ihnen der Krimi zu seicht, vorhersehbar oder albern vorkam? Und beschlich Sie auch schon mal der Gedanke, warum nicht? Ich schreibe das jetzt selbst. Sowas kriege ich auch hin. Und an Ideen mangelt es mir eh nicht. Nun, bevor Sie diesen Gedanken ernsthaft vertiefen, sollten Sie wissen, dass laut Auskunft des Börsenvereins in Deutschland im Jahr 2022 insgesamt 71.524 gedruckte Bücher neu erschienen sind. Davon 64.278 als Erstauflage. Und E-Books sind dabei nur zum Teil erfasst. Das waren natürlich nicht alles Kriminalromane und Thriller, auch wenn es einem auf den Büchertischen der Buchhandlungen so vorkommt. Hinzu kommen noch die Bücher der letzten Jahre, die auch weiter im Handel zu haben sind, wobei zugegebenermaßen der Trend bei Druckexemplaren fallend ist. Na, noch nicht abgeschreckt? Ah, Konkurrenz spornt Sie an. Aber wie wird man denn Krimi-Autorin oder Krimi-Autor? Kann man davon leben? Klar, man hat eine tolle Geschichte im Kopf, kann ganz gut schreiben, Familie und Freunde finden die Story auch als Text super. Und in Gedanken, da sieht man sich schon den Glauserpreis entgegennehmen, fährt zur Oscar-Verleihung der Verfilmung und tourt als neue Agatha Christie, als deutscher Dan Brown durch die Buchhandlungen. Und dann scheitert man schon an der Frage, wie fange ich das mit dem fertigen Text jetzt überhaupt an? Nicht jeder möchte sich durch die technischen und rechtlichen Fallstricke des Self-Publishing wursteln. Viele hätten immer noch lieber einen etablierten Verlag, der Druck, Veröffentlichung und alles, was damit verbunden ist, übernimmt. Fragen wir doch mal bei einer Krimi-Autorin nach, die einige Bücher in verschiedenen Verlagen veröffentlicht hat. Ich habe dafür nach einer gesucht, die Krimis in der Art schreibt, oder besser schrieb, wie wir sie mögen, also weniger blutrünstig oder gar experimentell, dafür liebenswert oldschool und charmant mapelig. Rita Hamp schrieb unter anderem eine Reihe Baden-Baden-Krimis mit einer älteren, gewitzten Hobbydetektivin. Schrieb, weil sie das literarische Morden inzwischen aufgegeben hat und deshalb hier ganz unbefangen und ehrlich reden kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob ein Verlag ihr das bei einem neuen Werk womöglich übel nimmt. Ihre Erfahrungen, die sie hier wiedergibt, beziehen sich auf das klassische Autorenmodell, nicht auf Independent-Veröffentlichungen ohne Verlag, die der Autor oder die Autorin von Beginn bis zum Ende selbst in die Hand nehmen. Normalerweise sieze ich meine Gesprächspartner ja, aber ich kenne Rita jetzt seit 13 Jahren persönlich und das wäre dann albern. Rita, du bist von Haus aus eigentlich Journalistin. Viele Jahre auch als Gerichtsreporterin für eine große Zeitung. Was veranlasste dich denn plötzlich zu morden?
Über Nacht kam mir diese Idee natürlich nicht. Es war ein langer Prozess, muss ich sagen. Ich war ja mit Leib und Seele Journalistin, aber diesen Beruf konnte ich nicht ausüben, als ich mit meinem Mann nach USA ging. Schreiben wollte ich aber weiter und so blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als meinen Jugendtraum zu verwirklichen oder sagen wir auch mal den Traum eines jeden Journalisten, ein Buch zu schreiben. Ich habe angefangen, einen Liebesroman zu schreiben. Das wollte ich eigentlich am liebsten machen, weil ich natürlich Liebesromane auch am liebsten gelesen habe zur damaligen Zeit. Allerdings habe ich schon auf einer halben Seite festgestellt, Rita, das geht ja gar nicht, das ist überhaupt nicht dein Stil. Ich war ja als Journalistin getrimmt worden, mich kurz zu fassen, immer bei der Wahrheit zu bleiben, nichts hinzuzufügen. Und insofern hatte ich mir natürlich einen Stil angeeignet, der für blumige, romantische Abende nun wirklich nicht geeignet war. Ich habe dann viel gelesen über das Thema, wie schreibe ich ein Buch, wie entwickle ich einen Charakter, wie schreibe ich Dialoge. Und als ich dann endlich dachte, ich bin soweit, und man hat immer gesagt, schreib über das, was du kannst, war ja dann Gerichtsberichte, habe ich gedacht, schreibe ich einen Gerichtsroman. Der wurde auch 480 Seiten lang, muss ich sagen, habe ich einen alten Fall aufgearbeitet, mit dem ich immer gehadert habe, weil für mich war dieser Mörder unschuldig. Und ich habe mir gedacht, was passiert mit dem, wenn der nach 15 oder 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird? Wie geht's dem dann? Das habe ich zu Papier gebracht, habe aber sehr schnell erfahren, dass es damals noch keine Regale in den deutschen Buchhandlungen gab zum Thema Gerichtsroman. Und man hat mir dann gesagt, schreib doch etwas Marktgerechtes. Da war ich dann erstmal etwas enttäuscht, weil ich gedacht habe, im Verlagswesen müsste es doch eigentlich um ganz andere Dinge gehen, nämlich was kommt aus einem Autor heraus und nicht so kaufmännisch marktgerecht schreiben. Aber ich habe mich dem dann gebeugt, spätestens als ich dann in Baden-Baden gelandet bin und auf einem Hügel stand und auf diese schöne Stadt herunterguckte und dachte mir, meine Güte, natürlich, Regionalkrimis sind in und hier, ich lebe in der schönsten Stadt Deutschlands und die berühmtesten Tatorte liegen mir zu Füßen. Wäre ich ja blöd, wenn ich das jetzt nicht zu Papier bringen würde. Und so kam dann die Idee, Krimis zu schreiben und natürlich blieb ich dann auch beim Genre. Das heißt, die eine Akteurin ist eine Polizeireporterin. Der zweite Hauptakteur ist Kriminalpolizist, was mir auch lag, weil ich mal in meinem früheren Leben mit einem Polizeibeamten verheiratet war. Und die dritte Hauptperson dieser Baden-Baden-Krimis war die entzückende ältere Dame, Marie-Louise Kampenhausen, die ich heute rückblickend nie mehr als alte Dame bezeichnen würde. Die war ja erst 70. So alt bin ich jetzt und jetzt bin ich ja wirklich empört, wie ich diese lustige Dame damals skizziert habe.
Und dann? Kanntest du jemanden beim Verlag oder hast du einfach aufs Geradewohl Texte verschickt?
Ob ich jemanden bei einem Verlag kannte? Ja, meinen eigenen Ehemann. Der war mal Vorstand bei Bertelsmann und war, als wir uns dann kennenlernten, Berater der großen Holzbrink-Gruppe. Und so war ich bei allen möglichen Veranstaltungen und Feiern immer im Tross der großen Verleger dabei. Also ich hätte eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Und mein Mann hat mir eigentlich auch das Manuskript aus den Händen reißen wollen, hat gesagt, ich bringe das unter die Leute. Aber ich war zu stolz dazu. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Ich wollte einfach, dass jemand ganz unvoreingenommen meinen Text liest und sagt, wow, was ist das für ein tolles Ding? Das wollen wir veröffentlichen. Ja, und so habe ich dann meinen Text und zwar als Ganzes erstmal produziert und habe dann eben, wie gewünscht, eine kurze Zusammenfassung und eine Textprobe an verschiedene Verlage geschickt. Hatte mir gedacht, naja gut, die Agenten, das spare ich mir, ich schicke es gleich an die Verlage. Und habe dann wirklich gehofft, dass jemand antwortet. Damals hat man das natürlich noch in Papierform gemacht. Und so war irgendwann dann der Paketbote für mich der meistgehasste Mann auf der Welt, wenn er mir dann das abgelehnte Manuskript, das war ja dann so ein richtig dicker Packen mit 500 Seiten, zurückbrachte. Also das war keine leichte Zeit und ich muss im Nachhinein auch sagen, stolz hin oder her, aber ich war da auch ein bisschen dumm.
Ich lese immer wieder das Verlage, übrigens ausschließlich digital, unter anderem Leseproben und Exposés verlangen.
In erster Linie sind Leseproben und Exposés Zeitersparnis. Und zwar für beide Seiten. Für den Autor, der muss sich also nicht, wie ich das früher gemacht habe, 2 Jahre oder 3 Jahre hinsetzen und ein Manuskript ausarbeiten, das aber dann völlig an den Bedürfnissen vorbeigeschrieben wurde und das er dann in die Tonne treten kann. Sondern er schreibt einfach eine Zusammenfassung dessen, was in diesem Buch passieren soll. Und zwar von A, Einleitung bis Z, wer ist der Mörder zum Beispiel bei Krimis. Alles, das ist so 1 bis 2 Seiten soll das maximal sein. Und legt dann eben noch dem Verlag eine Leseprobe bei. Das sind so die ersten 30 bis 50 Seiten, damit der Verlag sich einen Einblick verschaffen kann. Wie fängt eigentlich der Autor diese Geschichte an und kann er schreiben?
Angenommen, trotz der Flut von unverlangten Einsendungen würde man wirklich wahrgenommen von einem Verlag. Bekommt man dann direkt einen Vertrag oder muss man sich da beim Verlag vorstellen? Gibt es da eine Art Bewerbungsgespräch?
Die Frage kann ich jetzt eigentlich so genau gar nicht beantworten. Denn heutzutage, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass heutzutage ein Verlag auf unverlangt eingesandte Manuskripte überhaupt noch reagiert, weil man ja eigentlich heutzutage schon über einen Agenten geht. Und eigentlich hat man den ersten Kontakt zwischen Autor und Verlagswelt ist eigentlich immer der Agent, der das Manuskript als erstes prüft und dem schickt man das unverlangt. Und der entscheidet dann, ja, das könnte etwas sein, das ich bei den oder dem Verlag verkaufen könnte. Und dann gibt es erstmal ein Kennenlerntreffen zwischen dem Agenten und dem Autor, denn da muss ja auch die Chemie stimmen, weil die ja eine ganze Zeit eigentlich, wenn es gut läuft, das ganze weitere Autorenleben zusammenarbeiten wollen und an einem Strang ziehen wollen, da muss man einfach auch sich miteinander gut verstehen. Und da trifft man sich oder man telefoniert sehr ausführlich und bekommt dann erstmal einen Vertrag mit dem Agenten und der klärt dann alles Weitere mit dem Verlag. Und dann bekommt man irgendwann auch einen Verlagsvertrag. So sieht es heutzutage aus. Und ich denke, bei mir war es noch so, ich hatte noch den persönlichen Kontakt. Aber ich denke, in der heutigen Zeit mit Zoom-Meetings oder was weiß ich, was alles da gibt, Online-Meetings, wird es wahrscheinlich alles auch online laufen.
Und der Vertrag, den man unterschreibt, regelt die Rechte an einem Werk. Gibt man automatisch alle, auch Rechte für E-Books, Filme und so weiter ab? Auch Rechte an Protagonisten? Oder kann man Folgewerke mit dem eigenen Detektiv dann in einem anderen Verlag ermitteln lassen?
Also mal gleich vorweg, also ich würde niemandem raten, direkt mit einem Verlag einen Vertrag abzuschließen. Das ist so kompliziert. Ich habe das bei einem meiner Bücher gemacht und habe gedacht, ah, das kann ich jetzt. Da hatte ich schon einige andere Bücher und Buchverträge gehabt und habe dann gedacht, ah, das und dieser Verlag, der wird alles für mich tun und das wird schon alles richtig sein. Habe dann aber festgestellt, nee, das ist nicht so, da sind so viele Fußangeln dabei. Das geht gar nicht. Also an alle Autoren, die bitte, geht über einen Agenten, nur der kann einem die Rechte auch sichern. Die Rechte, wirklich automatisch sind die Rechte an E-Book, Filmen, Filme, naja, also hoffen wir mal, ne? Aber ja, da wird alles soweit geregelt. Es wird auch das Honorar festgelegt und in welchen Tranchen das kommt und zu welchem Zeitpunkt man welchen Teil des Romans oder des Krimis abgeben muss und so weiter. Da wird alles ganz genau geregelt. Das kann eigentlich nur ein Agent machen. Die Rechte an Protagonisten bleiben natürlich bei einem selbst. Also man kann auch, wenn man dann zu einem anderen Verlag geht, ja warum nicht? Eigentlich keinen Grund. Also wenn, dann müsste es reingeschrieben sein, explizit. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das machen kann. Weil es kann immer sein, dass mal ein Verlag auf Pleite geht oder man versteht sich nicht mehr oder es ist irgendwas und man möchte aber diese Reihe fortsetzen oder ein anderer Verlag bietet einfach mehr. Und dann muss man einfach die Möglichkeit haben, mit den Protagonisten zu wandern. Das ist dann natürlich eine große Kunst des Verlages, das aufrechtzuerhalten. Manchmal machen sie es auch nicht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber nein, die Protagonisten bleiben bei einem selber. Ich habe selber so gemacht, dass meine Protagonisten auch immer wieder in den anderen Romanen auftauchen. Das finde ich sehr charmant. Also wenn es auch nur ganz kleine Gastauftritte sind, aber das ist immer so ein kleines Augenzwinkern noch bei mir.
Wenn so ein Text angenommen wird, haben Verlag und Lektoren Einfluss darauf? Ich meine, wie weit geht sowas? Muss man alle Kürzungen und Veränderungen akzeptieren?
Oh, die Arbeit mit den Lektoren, die habe ich immer geliebt. Sie machen den Text einfach besser. Sie haben einen anderen Blick auf die Sache. Sie gehen kühler an die Sache ran. Aber auch natürlich mit Herzblut. Das heißt, sie versuchen, den Text so gut wie möglich zu machen. Und davon muss man einfach immer ausgehen. Man selber ist nicht der Kaiser aller Dinge, sondern man macht Fehler, man ist drin in der Materie, man verrennt sich. Die Lektoren sagen, der muss noch ein bisschen sympathischer werden, hier müsste vielleicht noch eine Zusatzfigur eingefügt werden. Stimmt das auch wirklich? Guck nochmal nach, stimmt die zeitliche Reihenfolge? Da stimmt was nicht. Sie machen stilistische Vorschläge, die einfach fantastisch sind. Also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, mein Manuskript aus der Hand zu geben, ohne dass ein Lektor drüber geguckt hat. Und das wird immer wieder, dann machen wir einen zweiten Durchgang, einen dritten Durchgang. Das fängt schon bei der Agentin an. Meine Agentin war schon super. Und da habe ich schon gedacht, jetzt ist das Ding perfekt. Die war schon Agentin und Lektorin. Aber dann kam es erst zum Verlag und zu der richtigen, Anführungszeichen, Lektorin. Und die hat das nochmal alles umgeschmissen, nochmal neu gemacht. Das ist ein Prozess, der unglaublich kreativ ist und unglaublich befriedigend. Es gibt natürlich Diven unter den Autoren und Autorinnen. Ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, Entschuldigung, dass ich bislang immer von Autorinnen gesprochen habe. Dann sind Männer und Frauen gemeint. Und da gibt es natürlich Diven, die sagen, an meinem Text wird nichts geändert. Ich sag euch, liebe Autoren und Autorinnen, die ihr so tickt, da kommt ihr nicht weit. Es sei denn, ihr kriegt gleich den Nobelpreis.
Titel und Cover. Reden wir über Titel und Cover. Hat man als Autor darauf Einfluss? Oder habe ich als Autor zumindest ein Vetorecht?
Auf Titel und Cover hat man als Autor oder Autorin nur bedingt Einfluss. Titel schon eher, aber auch da muss man manchmal nachgeben. Also ich hatte mal für ein Buch den Titel »Das kalte Haus« und der damalige Verlag wollte daraus »Das Rosenhaus« machen. Das gab wirklich lange Kämpfe, die ich dann verloren habe, weil ich dann auch gedacht habe, nee, ich möchte aber, dass das Buch erscheint. Und da gab es dann keine andere Möglichkeit mehr. Gab auch kein Zurück mehr, weil das eigentlich in der letzten Phase dann auch erst festgelegt wird. Und da kann man dann eigentlich auch nicht mehr so zurück. Beim Titel ist es also klar. Beim Cover ist es eine andere Sache. Ich meine, wer bin ich, der ich jetzt das besser wissen sollte als die Fachleute? Die Fachleute bekommen den Inhalt mitgeteilt und sie sind die Experten, die wissen, wie man diesen Inhalt so bildlich darstellen kann, dass die potenziellen Kunden dann auch zugreifen. Da ist eigentlich nicht mehr viel zu machen. Ich habe bloß bei einem einzigen Cover mal dann Einspruch eingelegt, weil da etwas im Titelbild war, das im Buch überhaupt nicht auftauchte. Das haben sie dann aber eingesehen und haben ja nochmal ein neues Cover gebastelt. Aber da habe ich auch mal einen großen Respekt vor den Fachleuten, die sich dann wirklich hinsetzen. Meistens bekommt man auch mehrere Entwürfe, aus denen man dann aussuchen kann. Also das fand die Zusammenarbeit mit diesen Abteilungen fand ich immer sehr gelungen und da gibt es eigentlich auch nichts zu diskutieren. Vetorecht, insofern würde ich sagen, jein.
Der Traum vom Bestseller. Bei euch in Baden-Baden gibt es sogar einen Club der Bestseller-Autoren. Ja, es ist aber mehr eine Absichtserklärung, als dass die Damen und Herren wirklich schon Bestseller wären. Mit wie viel verkauften Büchern gilt man denn als Bestseller?
Als Bestseller zählt ein Buch, das eine Auflage von mindestens 100.000 hat. Das ist eine stolze Summe, muss ich sagen. Und es gibt nicht viele Autoren, die das auch erlangen. Das sind also nur ganz, ganz Creme de la Creme, muss ich sagen. Und da spielen dann auch viele Faktoren mit. Da muss also auch die Marketingabteilung dann mitspielen. Dann ist man einfach in so einem Verlag dann auch der A-Autor. Ja? Und dann wird alles dafür getan, dass dieses Buch in den Buchhandlungen in der Nähe der Kasse auf den Stapeln liegt und so weiter. Ja, also Richtlinie 100.000. Ja, kann man von träumen. Als Bloody Beginner war meine erste Auflage 2000. Der Emmons Verlag damals ist einfach ins Risiko gegangen. Ich meine, Baden-Baden ist eine kleine Stadt und wie viele Leute lesen jetzt da Krimis? Und so hat man mit 2000 angefangen. Das war für die Verhältnisse für ein Regionalkrimi damals. Und man hat dann aber auch sehr schnell nachdrucken müssen. Da war ich dann noch ganz stolz drauf. Mein letztes Buch, der Psychothriller, ich würde eher sagen psychologische Kriminalroman, Im Dunkel der Schuld, startete mit 10.000 Auflage. Ist aber dann leider nicht mehr in die nächste Auflage gegangen. Warum, weiß ich nicht. Die erste Auflage war ratzfatz wegverkauft. Aber es gab dann leider keine neue Auflage mehr, sondern man kann es aber jetzt noch als E-Book kaufen.
Also wenn ich so über Filme nachdenke, dann bekommen die Autoren da immer einen Vorschuss und eine Deadline. Ah, schönes Wort. Ist das im richtigen Leben auch so?
Einen Vorschuss bekommt man immer. Immer, immer, immer. Ohne Vorschuss gibt es kein Buch. Fertig, aus. Das ist eine eherne Regel. Der Vorschuss bedeutet eine Wette des Verlages auf den Erfolg deines Buches, beziehungsweise auch ein Versprechen des Verlages, sich darum zu kümmern, dass zumindest dieses Geld eingespielt wird. Es ist aber erfolgsunabhängig. Dieses Geld bekommst du auf jeden Fall. Und wenn nur 10 Bücher verkauft worden sind, dieses Geld gehört dir, das musst du nicht zurückbezahlen. Ob das jetzt ein Flop ist oder ob das durch die Decke schießt, vollkommen egal. Wenn dieser Vorschuss aufgebraucht ist, dann gibt es im Vertrag eben eine andere Klausel, die dann sagt, okay, danach bekommst du so und so viel Prozent des Verkaufspreises. Das kann so zwischen 6% und 8% sein, ungefähr. Also mit 6 ist man schon gut bedient, als Anfänger ist es vielleicht noch ein bisschen drunter. Deadline, ja natürlich, der Verlag muss ja planen. Also das bedeutet, der muss natürlich jetzt sagen, okay, dieses Buch erscheint im Herbst 2026, dafür brauche ich so und so viel Vorlauf, also brauche ich das Manuskript dann und dann, weil man ja dann auch noch mit dem Manuskript arbeiten muss und sowas, muss man alles vorplanen und es muss dann auch in die Maschinerie reinpassen. Das heißt, wann hat der Verlag Drucktermin, wann hat der Verlag Auslieferungstermin und so weiter. Da muss man sich einfach danach halten. Deswegen die Deadline ist extrem wichtig. Für mich war das nicht von Relevanz, weil ich ja, wie gesagt, old school, ich habe erst das Manuskript geschrieben und es dann aus der Hand gegeben. Aber ansonsten sind da meine Kollegen manchmal schon ganz schön am Schwitzen, um diese Deadline einzuhalten.
Ich lasse, dass nur 5% aller Autoren überhaupt davon leben können. Und wenn ich bedenke, wie viele Autoren ich alleine kenne.
Also, dass nur 5% der Autoren auch von der Tätigkeit leben können, das glaube ich, das kann ich unterstreichen. Ich habe sehr viel auch mit anderen Kollegen ja schon gesprochen und die sagen dann allerdings, so als kleinen Trost vielleicht, wenn man dann schon mal so 10 Bücher geschrieben hat und man das dann zusammen addiert, dann kann man sich eventuell dann ja schon mal die Krankenversicherung und vielleicht auch noch schon seine Miete davon auch bezahlen. Aber es ist wirklich so, dass ja man nicht unbedingt Reichtümer ansammelt, wenn man nicht Spitzenautor ist. In der Regel ist es so, dass man, sagen wir mal, für pro verkauftem Buch bekommt man ungefähr Pi mal Daumen 1 Euro. Das kann man sich jetzt ja ungefähr ausmalen. Das ist auch das, was man von den Verlagen als Vorschuss bekommt. Ne? Die sagen ja, okay, wie viel werde ich von diesem Buch verkaufen, oh, vielleicht so 10.000 Stück. Also biete ich dem Autor mal 9.000 Euro Vorschuss an, da unterschreibt jeder alles. Ja? Und dann hat man diesen Betrag ja auf jeden Fall fest, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist dieser Betrag dann aufgebraucht, also sind die 10.000 Exemplare verkauft, dann geht die andere Regelung, die muss man auch vertraglich festlegen, wie viel Prozent bekommt man dann eigentlich pro verkauftem Buch. Und das kann man dann verhandeln. Da kann man dann sagen, okay, das ist schon das 4. oder 5. Buch bei euch. Das läuft ja alles super gut. Da hätte ich gerne mehr Prozente. Das muss man dann aushandeln. Ich habe, glaube ich, mit 5% angefangen und war dann zum Schluss bei 6,5 oder so. Also letztendlich ist das jetzt nicht so eine große Summe. Das läppert sich dann erst, wenn man so Zehntausende von Büchern verkauft. Ansonsten ja so ungefähr 1 Euro pro verkauftem Buch. Die Abrechnung ist dann sehr kompliziert. Also der Verlag macht einmal im Jahr eine Abrechnung, weil es eben so ist, es ist nicht so, dass wenn der Buchhändler zum Beispiel eine ganze Palette Bücher bestellt, verkauft aber nur 5, dann kann er den Rest wieder zurückschicken. Also kann man erst nach einem Jahr ungefähr sehen, wie viel ist eigentlich tatsächlich verkauft worden und wie viel muss ich dann dem Autor auch bezahlen. Dann kommt ja die Möglichkeit, gibt es einen Nachdruck oder nicht. Was ich überhaupt nicht verstehe ist, wenn ein Buch gut läuft, gibt es doch tatsächlich Verlage, die sagen, oh, super, das reicht mir, fertig, ich druck nicht mehr nach. Habe ich nie verstanden. Ist mir ein paar Mal passiert. Als Laie steht man dann dumm da. Aber hat man einen Agenten, dann ist es folgendermaßen. Also es steht auch im Vertrag drin, man könnte es auch selber zurückholen, die Rechte. Sobald der Verlag die Auflage nicht mehr, also das Buch nicht mehr weiter druckt, dann nennt man das, das wird dann remittiert, verramscht und danach kann der Autor seine Rechte vom Verlag wieder zurückbekommen. Und dann kann der Agent, das können wir gar nicht, ja, einen anderen Verlag suchen, zum Beispiel einen E-Book-Verlag, der dieses Manuskript dann wieder schön in eine neue Hülle baut und dann nochmal verkauft. Und das ist dann natürlich etwas für uns Autoren besonders schön, das ist dann für die Ewigkeit. Ja? Also da, es ist dann eine Datei, da muss man sich nicht um Nachdruck kümmern, das ist einfach dann, steht einfach im Internet und man kann sich's bestellen. Da bekommt man dann allerdings nur einen ganz geringen Prozentsatz. Das sind dann keine 90 Cent mehr fürs Buch, sondern paar Cent nur, das lohnt sich dann eigentlich nicht. Also ich bekomme von meiner Agentur in München, die machen dann die Abrechnung, die geben mir auch vierteljährlich sogar, schicken die mir riesige Abrechnungen, gerade jetzt eben über diese E-Books. Da lohnt sich das Papier gar nicht, dass sie damit bedrucken, weil ja, da kriege ich dann so, sagen wir mal, für ein Buch so zwischen 3 und 10 Euro oder so. Aber letztendlich läppert sich's dann doch zusammen übers ganze Jahr gesehen. Und dann darf man ja noch eins nicht vergessen, es gibt ja auch noch Tantieme von den Bibliotheken. Denkt immer dran, es gibt auch Stadtbüchereien und so weiter, die euer Buch verleihen. Um diese Tantieme zu bekommen, muss man allerdings Mitglied sein in der VG Wort, Verwertungsgesellschaft Wort. Kann ich jedem Autor nur empfehlen, es kostet nichts, aber man kriegt einmal im Jahr eine richtig schöne Summe wieder als auf sein Konto überwiesen, an die man nie gedacht hat. Und das ist wirklich erstaunlich, wie viel Geld da eigentlich nochmal so zusammenkommt. Aber leben, wie gesagt, ja, also von einem Buch, ein Autor, nee, gar nicht. Wie gesagt, wenn man fleißig ist, nach 10 und dann die ganzen Tantieme immer sammelt, dann kommt man eigentlich schon ganz gut
hin. Kann man mit einem One-Hit-Wonder reich werden?
Ein One-Hit-Wonder, da fangen wir doch mal mit dem Kern an. Kern ist Wunder. Ja, jetzt, wann werden Wunder wahr? Ich sag mal so, das müsste dann ja schon bedeuten, dass ein Verlag sagt, okay, von diesem Buch verkaufe ich auf einen Schlag 500.000 Exemplare und mache das auch noch gleich als Hardcover zu 20 oder 30 Euro, ja? Dann kann man sich ja ausrechnen, was man jetzt da im Schnitt, was man da vielleicht bekommen würde. So 500.000 bis 700.000 Euro brutto. Man muss es ja auch noch versteuern. Und dann, was macht man dann? Also hört man dann auf und dann ist man ja nach ein paar Jahren wieder vor der Frage. Also reich werden kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es gibt natürlich die Ausnahmen, zum Beispiel den Herrn Schätzing, ja, der dann eben diesen Blockbuster geschrieben hat. Super Teil, der Schwarm, es ist einfach grandios. Und dann die Verfilmung. Und dann macht er noch diese großen Supervisionsvorführungen. Also da hat er sich wirklich eine goldene Nase verdient, denke ich. Aber wenn du das Wort Mann, M-A-N, damit in Verbindung bringst, also generell grundsätzlich würde ich sagen, wenn du reich werden willst, dann schreib bitte kein Krimi oder keinen Roman, sondern dann spiel einfach Lotto.
Wie stehen denn die Chancen, dass ein Buch übersetzt und in anderen Ländern veröffentlicht wird?
Chancen, dass ein Buch übersetzt wird und in anderen Ländern veröffentlicht wird, hat man auf jeden Fall. Man muss einfach ein ganz tolles Buch schreiben mit einem Thema, das international interessant ist. Diese Frage hat sich bei einem Regionalkrimi leider nie gestellt. Also das, obwohl es tatsächlich mal Anfragen aus Italien gab, aber ja, träum weiter. Nein, also ich würde mal sagen, es kommt wirklich drauf an, was man geschrieben hat. Es, ja, natürlich, durchaus. Es gibt ganz viele Kollegen, die ihre Bücher auch international verkaufen. Da muss man jetzt einfach nochmal verschiedene Autoren mal aufrufen im Internet und mal gucken, was haben die so alles noch in welche anderen Länder verkauft. Das ist sicherlich möglich. Was man da an Geldern bekommt, da kann ich allerdings nichts dazu sagen. Das ist bei mir eine unbedruckte Seite sozusagen. Tut mir leid.
Welche Marketingaktivitäten plant ein Verlag denn für Newcomer? Werden da Lesungen gebucht, Interviews, Fernseh, Radio, Buchmessen, Social Media?
Oh je, Marketing, das ist ja ein ganz, ganz Wunderpunkt bei mir. Also gerade für Newcomer macht der Verlag gar nichts. Überhaupt nichts. Da könnt ihr euch mal, das könnt ihr euch abschmecken. Im Gegenteil. Die Verlage verlangen von den Autoren, dass sie eine eigene Webseite haben, dass sie in den Social Media unterwegs sind, dass sie selber Lesungen organisieren. Ja, also das ist eine ganz schwierige Geschichte, sag ich mal. Das Einzige, was sehr, sehr schön ist, dass man vom Verlag für die Vorstellung des Buches eine Premierenlesung bekommt. Meistens im Dorf oder im Ort, in dem dieser Roman spielt oder der Krimi oder wo man wohnt. Das sind also sehr feierliche und große Ereignisse, die wirklich toll sind. Also das muss ich sagen, das macht dann die Marketingabteilung eines Verlages für jeden. Und das ist toll. Aber danach ist man allein gelassen. Also man muss dann wirklich, um weitere Lesungen zu haben in den umliegenden Buchhandlungen, muss man da selber anrufen und dann sagen, mein Name ist Rita Hamp, ich habe einen Krimi geschrieben. Hätten Sie vielleicht Interesse an einer Lesung? Und allein schon dieses Stottern am anderen Ende des Telefons, wo dann, ja, also eigentlich im Moment nicht. Es ist demütigend. Es ist, nein, ich würde sowas nicht nochmal machen wollen. Da muss man schon dafür geboren sein. Da muss man eine sehr niedrige Schamschwelle haben. Ich habe einen Kollegen unten an der Schweizer Grenze, der hat mal in einem Callcenter gearbeitet. Ja, der hat Lesungen ohne Ende. Aber ich, nein. Und die, in der Regel, ich weiß es auch von anderen Kollegen, es ist schwer. Gerade als Newcomer. Später, wenn die Buchhandlungen wissen, ja, was da läuft und wie du dich einbringst und dass da wirklich viele Leute kommen und begeistert sind von dir, dann ist es natürlich was anderes. Dann fragen die schon mal selber nach und sagen, wann kommt denn das nächste Buch raus? Willst du wieder eine Lesung haben? Aber ansonsten ist es extrem schwierig. Übrigens, meine schönste Lesung habe ich dann aber auch selber organisiert, war beim Dunkel der Schuld, das auch zum Teil in einem Beerdigungsinstitut spielt. Und da habe ich tatsächlich eine Lesung bekommen in einem Bestattungsunternehmen. Das war, ja, wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ansonsten Interviews. Ja, also die lokalen Zeitungen, wenn man Lokalkrimis schreibt, Regionalkrimis, die sind dann schon sehr interessiert, diese Krimis dann auch vorzustellen und auch die Autorin. Und gerade wenn man dann auch Erfolg hat und die Leute einen lieben und gerne über dieses Buch auch sprechen und dann gibt es vielleicht noch einen Nachfolger und noch einen Nachfolger, dann ist das ein Selbstläufer. Und heutzutage ist es auch so, dass die Verlage, die Zeitungsverlage oder die Zeitungsredaktionen das auch sehr würdigen, wenn jemand ein Buch veröffentlicht hat. Sie machen da jetzt keinen Unterschied, ob man ein Buch veröffentlicht hat in einem richtigen Verlag oder ob man Self-Publishing oder Book on Demand oder sowas ist. Da machen die keinen Unterschied. Hauptsache, man hat was geschrieben, dann kriegt man eine halbe Seite, jedenfalls bei uns. Das war früher auch anders, da hat man noch anders gewichtet. Ja, Buchmessen. Ja, automatisch ist man da einer unter vielen. Also der Verlag stellt ja seine Neuheiten in den Buchmessen vor, in den Regalen. Aber dass man da selber eine Lesung hat. Es gibt so kleine Verlage, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, die auch noch Geld dafür haben wollen, dass man sich dann in diesen kleinen Stand dieses Verlages, in Anführungszeichen, setzt und dann aus seinem Buch vorliest in der Frankfurter Buchmesse. Bitte macht das nicht, vergesst es, das macht ihr bitte nicht, das ist furchtbar. Da kriegt man auch kein Geld, muss man auch noch dazu sagen. Und man, nein, das ist ganz schrecklich. Da laufen alle vorbei und denken, was ist denn das für ein Störenfried, das macht ihr bitte nicht. Ja, die Lesungen, nochmal darauf zurückzukommen. Es lohnt sich natürlich dran zu bleiben, Lesungen zu halten, und denn man bekommt dafür richtig schön Geld. Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich auch eine große Vorleistung bringen, man muss sich sehr akribisch darauf vorbereiten, was liest man, welche Teile liest man, was erzählt man zwischendrin, wie hält man die Leute bei Laune. Aber wenn man es geschickt macht, dann ist das eine Win-Win-Situation für alle, für die Buchhändler, für die Autoren und für das Publikum und auch für das Portemonnaie des Autoren, denn immerhin bekommt man so zwischen so um die 300 Euro, da haben wir Autoren uns jetzt drauf geeinigt auf so einen Satz, da gibt es auch nichts zu diskutieren und da muss man auch nicht betteln, das ist einfach so, wenn eine Buchhandlung sagt, ja, ich mache eine Lesung mit dir, dann gibt es da gar nichts groß zu verhandeln, dann gibt es da 300 Euro. Und das ist natürlich dann schon noch ein schönes Zubrot und vor allen Dingen, ja, man bekommt so viel Empathie und ja, Energie. Also das habe ich immer sehr, sehr, sehr geliebt, wenn da die Lesungen dann mal stattfanden. Nach der Anfangsphase als Newcomer läuft es besser und dann freut man sich auch immer schon aufs neue Buch, weil man ja dann weiß, jetzt kommen wieder neue Lesungen und es macht wirklich super, super Spaß. Social Media ist zwiegespalten, würde ich mal sagen. Viele Autoren, Kollegen machen da wirklich viel Werbung auf ihren Profilen. Das sehe ich eigentlich ein bisschen problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch so ein Abstumpfungsmoment, würde ich mal sagen, weil es sehr, sehr viele sind. Es gibt treue Fans, die das lieben, die das liken, die das kommentieren. Ja, schon. Es ist natürlich die Leserbindung, die damit auch aufrechterhalten wird. Aber manchmal ist es schon ziemlich verkrampft, muss ich sagen. Man muss das nicht jeden Tag machen oder jede Woche. Und irgendwas dann mit Katzen oder so auch noch dazu, na, muss man nicht machen. Was man machen muss und was sehr viel Arbeit mit sich bringt und kein Geld oder nur indirekt, das ist die Teilnahme an Leserunden an verschiedenen Buchforen. Bei Lovely Book, das war dann auch schon eine Zeit, wo viele Leute dann E-Books als Grundlage hatten. Und ich bin der Meinung, Leute, also die jungen Leute gerade, die sind eigentlich auch gar nicht mehr mein Zielpublikum. Und ich glaube, da haben wir uns auch manchmal gar nicht so gut verstanden. Die haben gar nicht verstanden, was ich eigentlich will. Wenn die dann so bei dem einen Buch, haben sie dann immer gesagt, das fänden sie ganz negativ, dass sie bei der Hälfte dann gewusst haben, wer der Täter ist. Sie haben aber nicht verstanden, dass das gewollt war. Ja, dass es da dann eher darum ging, warum macht er das? Ja, also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber jetzt grundsätzlich nochmal, um deine Frage zu beantworten, Petra, Marketing musst du alleine machen. Bist du allein auf weiter Flur, allein gelassen, unter Wölfen.
Hast du selber irgendwelche Tipps, wie man seinen Verkauf an Büchern ankurbeln könnte?
Oh, Tipps für den Verkauf, wie man den selbst ankurbeln kann. Ah, oh, das ist schwierig zu beantworten. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich da jetzt die richtige Ansprechperson bin. Lass mich mal drüber nachdenken. Was könnte man machen, um einen Verkauf anzukurbeln? Also eigentlich sei authentisch, kann ich eigentlich nur den Kollegen und Kolleginnen sagen. Seid authentisch, habt ein gutes Verhältnis zu euren Buchhandlungen. Die machen immerhin die Arbeit, die verkaufen die Bücher. Ansonsten seid auf Social Media nett. Hört bitte auf, irgendwie in Gruppen oder so, egal wo, negative Stimmungen zu verbreiten, sondern seid einfach nett und sympathisch. Und bitte versucht nicht krampfhaft, überall, wo ihr dazwischen funkt und mal einen Kommentar hinterlasst, Werbung für eure Bücher zu machen. Das kommt negativ rüber. Es ist eigentlich eher umgekehrt. Je weniger Werbung man direkt für seine Bücher macht, umso besser ist es, ist meine Erfahrung. Ansonsten, nein, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, seid nett, seid einfach nett.
Wo wir bei Tipps sind, was empfiehlst du denn künftigen Autoren fürs Schreiben? Gab es Bücher, die dir geholfen haben beim Aufbau, Plot oder bei Arbeitstechniken? Sollte man womöglich einen Kurs für kreatives Schreiben belegen?
Ja, danke, Petra. Das ist eine ganz tolle Frage. Tipps für künftige Autoren fürs Schreiben. Ja, das ist ein großes Thema. Bitte glaubt ja nicht, wenn ihr anfangt zu schreiben, dass das so wie im Film abläuft. Ihr setzt euch vor den Computer, haltet kurz inne und dann fangt ihr an zu schreiben, seid in einem Schreibrausch und am Ende kommt ein Bestseller raus. Vergesst das. Schreiben kommt von Handwerk und gerade bei Krimis ist es besonders wichtig. Ich denke, bei Liebesgeschichten oder so, dann kann man sich das Plotten, glaube ich, ziemlich reduzieren. Aber bei Krimis muss einfach alles durchgetaktet sein, sonst kommt ihr in Teufels Küche. dann irgendwann wisst ihr auch nicht mehr, welche Augenfarbe der hat oder welchen Tick der jetzt hatte. War das jetzt der mit den Zigaretten, der sie ausgedrückt hat oder der sie lieber austritt oder so? Also ganz kompliziert. Dann ist es auch so, es fließt ja nicht einfach, es ist uns nicht angeboren, dass uns einfach sowas aus der Seele fließt, gerade bei einem Krimi. Man muss einfach sich vorbereiten. Man muss wissen, wie man plottet. Das heißt, wie baue ich einen Spannungsbogen auf? Man muss wissen, wie man Charaktere beschreibt oder zum Leben erweckt. Ich habe für jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau, die in meinen Büchern vorkommt, habe ich ganz große Lebensläufe geschrieben. Ich habe bis hin, wo haben die sich kennengelernt, wo sind die in die Schule gegangen, auch wenn das gar nichts mit dem Thema zu tun hatte. Aber wenn man dann am Schreiben ist, dann kommt plötzlich irgendwas und dann kannst du es nicht plötzlich so erfinden und dann ist es wieder weg. Diese Stelle wieder zu finden, weil du es vielleicht dann doch wieder ändern willst, ist extrem schwierig. Also macht euch vorher Gedanken, über wen schreibt ihr, was haben die für Eigenheiten, wie sehen die genau aus, wie sind die Orte, an denen sie handeln, wie sehen die aus, wie riechen die, was hört man da? Also es ist eine Unmenge an Dingen, die man vorher beachten muss. Ich habe damals in den USA mich mit dem Thema beschäftigt, habe auch Kurse im Creative Writing besucht. Das war für mich als Journalistin wichtig, weil ich das freie Schreiben nicht konnte, sondern ich war ja getrimmt darauf, immer nur das zu schreiben, was ich sah oder gehört habe und nicht, was ich mir ausgedacht habe, wenn ich eine Weinflasche sehe und welche Geschichte könnte dahinter stecken. Solche Sachen habe ich dann dort gelernt. Das weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht, aber was man braucht, ist ein gutes Handwerk. Und gerade Krimi schreiben ist Handwerk. Hat jetzt mit Flow nicht unbedingt etwas zu tun. Das macht das Krimischreiben ja auch so anstrengend, aber eben auch befriedigend. Ich kann empfehlen, ganz dringend, ein Buch von James N. Frey, wie man einen verdammt guten Kriminalroman schreibt. Er hat auch noch andere geschrieben, wie man einen verdammt guten Roman schreibt und so weiter. Also wenn man sich aber konzentrieren will auf Krimis, würde das also schon ausreichen. Das wäre ich auf jeden Fall. Dann hatte ich, allerdings auf Englisch damals gab es das, ein Lehrbuch, wie schreibe ich Dialoge? Ganz interessant. Also bitte denkt nicht dran, ihr müsst Dialoge so schreiben, wie ihr das im Fernsehen seht, ja, wo die sich ständig wiederholen oder wo die sich mit Herr Kriminalkommissar ansprechen. Das macht man im Leben nicht. Und man wiederholt auch Fragen nicht, die einem jemand stellt, sondern man antwortet gleich drauf und vielleicht auch gleich mit einer Assoziation oder so. Das muss man lernen. Das fließt einem nicht aus der Feder. Also da würde ich wirklich, da gibt es viele Bücher, die einem da helfen. Und da müsst ihr euch mal kundig machen. Gibt es ganz bestimmt auch Ratgeber, wo es Ratgeber gibt oder irgendwas. Unbedingt. Also ganz wichtig, dass ein Krimi kann man nicht anders schreiben. Ich kenne einen Kollegen, der schreibt immer über den Winter einen Krimi. Und wenn es dann gegen's Frühjahr kommt und er weiß, er muss jetzt zum Schluss kommen, dann wird noch schnell der Mörder irgendwo eingebaut. Uiuiui, das merkt man. Also das ist auch mit ein Grund, warum ich eigentlich selten oder nicht so gerne Regionalkrimis lese, weil ich doch viele handwerkliche Fehler sehe. Und das sehe ich meistens schon auf den ersten Seiten. Also auch wenn einer so ganz dezent plötzlich eingeführt wird, obwohl er eigentlich noch nicht so richtig zur Sache kommt, dann weiß ich schon, okay, also da ist er ja. Also bitte, sehr viel Sorgfalt muss man da beachten und Handwerk, Handwerk, Handwerk.
Nachdem mein Buch dann wirklich erschienen ist, wie geht man denn dann mit unerfreulichen und oft noch nicht einmal gerechtfertigten Rezensionen um? Ich meine, ein Buch, das Beachtung findet, findet mit Sicherheit auch Leser, die es nicht mögen.
Ach Petra, du kannst mit deinen Fragen aber auch wirklich den Finger in die Wunde legen. Also gerade Amazon-Kritiken, ja, das ist eine klaffende Wunde bei vielen. Autoren, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang, wenn so ein Buch neu rausgekommen ist, natürlich guckt man dann atemlos. Täglich mehrmals bei Amazon rein hat jemand schon eine Kritik geschrieben. Und zum Glück sind auch die ersten Kritiken meistens gut, weil man eben Vorablesungen hatte in den verschiedenen Bücherforen und da eben auch Fans dabei sind, die dann ihre gute Kritik auch sehr schnell auch auf Amazon reinstellen. Aber dann kommen eben auch die anderen. Und da braucht man dann wirklich ein dickes Fell. Also es ist nicht so, dass alle Kritik auch konstruktiv ist. Und manches geht einem wirklich sehr unter die Haut, muss ich sagen. Es gab also wirklich auch ungerechtfertigte Herabwürdigungen, bei denen ich geweint habe. Also das ist mir dann auch sehr schwer gefallen, eine ganze Zeit lang überhaupt reinzugucken. Es hat auch lange gedauert, bis ich mir das wirklich abgewöhnt habe, noch bei Amazon reinzugucken. Das habe ich eigentlich erst gemacht, als ich dann schon nicht mehr geschrieben habe. Damit umzugehen, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, für sich selber damit umzugehen. Da muss man einfach sich einen Schutzpanzer zulegen. Und das sagt sich eben viel, viel leichter, als es dann getan ist. Ich habe immer und immer gelitten, wenn mir jemand 2 oder 3 Sterne nur gegeben hat. Die 1-Sterne-Kritiken kann man vernachlässigen. Da hat dann meistens, dann ist die Lieferung zu spät gewesen oder ich lese nicht gerne Krimis. Auf sowas kann man verzichten. Aber so, die so unterschwellig einen fertig machen, die machen einen wirklich fertig. Und da kann ich eigentlich auch nur den Kollegen 1 raten, macht das mit euch selber aus, aber antwortet nicht drauf. Das ist das Einzige, was ich sagen kann dazu. Ansonsten muss man sich einfach vor Augen halten, nicht jeder, der dieses Buch liest, und gerade bei, wenn das dann als E-Book erscheint, ist ja die Hemmschwelle, so ein Buch zu kaufen, viel geringer. Das heißt, wahllos, da wird wahllos irgendwas runtergeladen, ja. Und das trifft natürlich dann auch nicht 100% dann den Geschmack desjenigen. Davon muss man einfach ausgehen. Während wenn ein Kunde in eine Buchhandlung geht und dieses Buch in der Hand hält, vielleicht der Buchhändler noch was dazu erzählt oder man dreht und wendet und liest dann mal die ersten 1, 2 Seiten und sagt, ja, das liegt mir und ich nehme es mit nach Hause, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass einem dieses Buch auch gefällt. Aber in der heutigen Zeit, mit schnelllebigen Zeit, mit E-Books und mit schnellen Rezensionen runterschreiben, da ist das halt eine andere Sache. Und ich bin der Meinung, es schreiben eigentlich auch viele eine Kritik, weil sie eine Kritik schreiben wollen. Keine Ahnung. Ich hatte zum Schluss eher das Gefühl, dass die E-Book-Leser ein völlig anderes Klientel ist, als das, was ich eigentlich anspreche. Sie sind auch sehr, sehr viel jünger gewesen. Also ich kann mich noch an eine Rezension erinnern. Da bin ich richtig abgestraft worden, weil die Leserin meinte, so wie die Heldin sich verhält, verhält sich keine Frau, die 55 Jahre alt ist. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Kritikerin vielleicht 18 war, aber ich war eben 55. Und mit 55, da hat man noch keinen Rollator. Aber das muss man erstmal lernen, dann mit sowas umzugehen. Ich habe da auch sehr viel für mich gelernt. Ja, ein dickes Fell habe ich mir eigentlich nie richtig zugelegt. Da ist es immer ein Wunderpunkt, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Ja, eine Wunde. Kann man nicht anders sagen.
Was denkst du, ist die Haupteigenschaft, die man als Autor oder Autorin unbedingt mitbringen müsste? Gibt es Fehler, die man als Autor nicht machen sollte?
Die Haupteigenschaft eines Autors, ja, das kann ich leicht beantworten. Die Haupteigenschaft ist Ausdauer, Geduld, Fleiß und die Fähigkeit, Einsamkeit auszuhalten. Soziale Einsamkeit, weil du, wenn du ein Buch schreibst, dann willst du nicht gestört werden. Und dann hast du auch keinen Feierabend, du hast kein Wochenende. Selbst wenn du mit deiner Familie wandern gehst, empfindest du es als verlorene Zeit, weil du in dieser Zeit eigentlich an deinem Buch hättest weiterschreiben wollen. Das ist eine ganz, du hast nie Feierabend. Du hast nie, nie Feierabend. Und selbst wenn du dein Buch abgegeben hast, bist du ja schon dabei, das nächste Buch vorzubereiten. Du hast einfach nie mehr Zeit. Du kapselst dich ab. Ja, und du brauchst viel Disziplin. Abraten möchte ich jedem, einen Krimi zu schreiben oder überhaupt ein Buch zu schreiben, der dies nur machen will, um reich zu werden. Da sucht euch bitte einen anderen Job. Denn das ist, was ich gerade beschrieben habe, um diese Disziplin, diese Geduld und diesen Fleiß aufzubringen, da braucht es wirklich eine ganze Portion Motivation und Willen, dieses Buch zu schreiben. Man muss einfach schreiben wollen und müssen.
Gibt es Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte?
Tatsächlich. Es gibt tatsächlich einen Fehler, den man als Autor unbedingt, und zwar unbedingt, vermeiden sollte. Und das ist ganz einfach. Bitte versucht niemals, literarisch zu schreiben, literarisch zu wirken, einen Literaturnobelpreis gewinnen zu wollen. Das wird so schräg rüberkommen, dass hoffentlich spätestens die Lektorin euch rausstreicht. Ansonsten fällt mir eigentlich nichts Besonderes ein. In der Regel, jeder macht Fehler, aber die Agentin, der Agent, die Lektorin wird es finden und wird es rausstreichen. Vertraut bitte den Leuten, die hinter euch stehen und die nichts anderes wollen, als das Buch besser machen zu wollen. Die wollen uns euch nicht ärgern, sondern sie wollen einfach das Buch besser machen. Insofern wäre das vielleicht auch noch etwas, was ich Autoren mitgeben möchte. Bitte zweifelt nie die Autorität oder den guten Willen eurer Lektoren an. Die wollen wirklich das Beste für euch und für euer Buch.
Ja, jetzt findet sich vielleicht doch keiner der üblichen Verlage, der das Potenzial meines Werkes erkennt und die ganze Arbeit beim Self-Publishen. Es gibt doch auch Verlage, die alles übernehmen. Man muss dann nur einen Zuschuss zu den Druckkosten und das Lektorat leisten. Ist das eine gute Idee?
Nein, meine liebe Petra, das ist keine gute Idee. Das ist im Gegenteil die schlechteste Idee, die man überhaupt haben kann, dass man sich zu einem Druckkostenzuschussverlag, Verlag in Anführungszeichen, begibt. Bitte tut das nicht. Niemand soll dafür auch nur einen Euro bezahlen, dass sein Buch erscheint bei einem Verlag. Ja, also der Verlag kriegt ja das Geld zurück, wenn er ein Verlag ist und sich dafür einsetzt für dieses Buch und ein gutes Buch produziert, dann bekommt er den größten Teil und der Autor den geringsten. Aber kein Autor sollte irgendjemandem irgendein Geld geben dafür, dass ein Buch erscheint. Also ganz deutlich, ein ganz deutliches Nein, es ist Druckkosten. Zuschussverlage sind ein absolutes No-Go. Und da können die einem fünfmal sagen, dass ein Lektorat Geld braucht. Das müssen sie in ihre Kalkulation einkalkulieren. Der Autor hat damit nichts zu tun. Ganz klare Ansage. Da kann ich jetzt auch gar nichts anderes dazu sagen. Und man merkt wahrscheinlich in meiner Stimme auch an, dass ich extrem ärgerlich bin auf diese Geldschneider. Ja, also bitte begebt euch nicht in die Höhle von solchen Leuten. Nein, das ist unseriös. Das macht man nicht.
Die Frage, die ich allen Gästen im Krimi-Kiosk stelle: Hast du einen Lieblingskrimi, ein Buch oder eine Serie, einen Film?
Lieblingskrimi-Autor. Ja, das ist aber ganz einfach zu beantworten und wird leider die kürzeste Antwort in diesem ganzen Gespräch werden, weil ich, wenn ich den Namen sage, ist eigentlich alles gesagt. Mein Lieblingskrimi-Autor ist Henning Mankell. Punkt.
Ganz lieben Dank, Rita, für diesen Blick hinter die Kulissen der Verlagswelt. Rita Hamms Buchtipp, wie man einen verdammt guten Krimi schreibt, ist natürlich im Sinne des Gesetzes Werbung. Ich weise jedoch darauf hin, dass weder sie noch ich irgendeinen Vorteil aus der Erwähnung gezogen haben. Wie bei allen Interviews ist das natürlich ein subjektiver Bericht, der auf eigenen individuellen Erfahrungen beruht, und andere Autorinnen und Autoren mögen ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Dieses Gespräch beruhte auf dem klassischen Modell. Wie man erfolgreicher Self-Publisher wird, erfahren wir vielleicht mal in einer anderen Sendung. Noch ein Hinweis zu den Druckkostenzuschussfirmen. Diese sind nicht zu verwechseln mit seriösen Bot-, also BOD-Books on Demand, angeboten, denn bei letzteren wird ein einzelnes Buch erst nach der Bestellung gedruckt. Man zahlt dafür vorher eine Gebühr für die Basiseinrichtung des Druckers, mit oder ohne Lektorat, je nach Wunsch, und bekommt dann eben den Kaufpreis abzüglich der Druckkosten. Ich habe aber noch einen eigenen Tipp. Wenn Ihnen das Schreiben und Geschichten erzählen Spaß macht, dann machen Sie es doch vielleicht erst einmal wirklich buchstäblich zum Spaß. Und dazu gehört, dass Sie ganz Sie selbst sind. Nicht die neue Nele Neuhaus und nicht der künftige Sebastian Fitzek. Schwimmen Sie gegen den Strom und machen Sie Ihr Ding. Eine Schweizer Hörerin dieses Podcasts schreibt zum Beispiel seit Jahren Weihnachtsgeschichten, die als Online-Adventskalender dann täglich ein wenig mehr von der Geschichte preisgeben. Es gibt kostenlose Anbieter für solche Online-Kalender. Nicht jedes Hobby ist kommerziell genutzt auch noch ein Glücksbringer oder gar ein Traumberuf. Und wenn es gut läuft und das Schicksal es gut mit Ihnen meint, vielleicht machen Sie dann eines Tages einen Podcast daraus mit vielen tausend Hörern. Nur so zum Spaß. Finanziert von denen, die gut finden, was sie tun. Und finden vielleicht mehr Glück, als sie sich jetzt überhaupt vorstellen können. Die meisten von Ihnen werden aber lieber auf der anderen Seite des Buchgeschäfts bleiben wollen. Für die gibt es am 30. Mai, das ist Fronleichnam, eine neue Sendung. Und bis dahin, ob Sie gerne Krimis schreiben oder doch lieber lesen, hören und sehen, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.